Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des Kinderschutz-Podcastes. Und heute, alle wissen ja, ich bin ja immer gerne auf Reisen. Und wenn ich hier so rausgucke, wir fangen jetzt an, Bernhard, mit einem kleinen Ratespiel. Nicht für dich und auch nicht für mich, sondern für die Zuhörenden. Gucke ich raus und ich sehe einen Fluss mit einer komischen Konstruktion drüber. Und da ist mal ein Elefant rausgefallen in den Fluss rein. So, spätestens jetzt wissen alle, ich bin in Wuppertal. Ich bin in Wuppertal beim Jugendamt und sitze im Büro vom Fachbereichsleiter der Bezirkssozialdienste, die ganz schön viele Mitarbeitende haben. Und der Chef von diesen Bezirkssozialdiensten ist der Bernhard Redecker. Darfst du einmal Hallo sagen?
Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, Katinka, hier in Wuppertal.
Genau, und ich stelle dich kurz vor, Bernhard. Und sage aber auch jetzt schon mal kurz, worum es heute gehen wird. Und zwar gibt es ja ab Juli diese Überführung vom ehemaligen Bürgergeld, was noch davor Hartz IV war, rein in die Grundsicherung. Und das hört sich erstmal ganz gut an. Und nichtsdestotrotz wollen wir da heute nochmal drauf schauen, welche Konsequenzen diese Novellierung eigentlich für Kinder, Familien und vor allem auch für die Jugendämter an sich haben wird. Okay. Bernhard, du bist mit Leib und Seele Sozialarbeiter schon immer gewesen und du bist seit mehr als 10 Jahren hier quasi Chef der Bezirkssozialdienste, was woanders übrigens ASD heißen würde. Du hast davor bei den frühen Hilfen gearbeitet und dann habe ich gelesen, dass du sehr gerne mit dem Fahrrad hier hinfährst. Ist das noch so oder?
Ich war tatsächlich gestern mit dem Fahrrad hier, ja.
Vorbildlich. Okay, und dann bist du auch noch Mitglied im Vorstand der BAG ASD, also der Bundesarbeitsgemeinschaft der Allgemeinen Sozialen Dienste. Und auf diese Rolle kommen wir später nochmal zu sprechen. Bernhard, warum bist du denn eigentlich Sozialarbeiter geworden?
Warum bin ich Sozialarbeiter geworden? Ich wollte Bedingungen mit verändern, verbessern. Ich möchte Familien unterstützen, wobei man kann Sozialarbeiter auch studieren, ohne nicht nur Familien zu unterstützen. Es gibt ja ganz viele andere Bereiche. Das hat mich tatsächlich auch erstmal interessiert. Ursprünglich hatte ich eigentlich vor, in den internationalen Jugendaustausch zu gehen und internationale Jugendbegegnungen zu machen. Das hat sich aber in meinem Studium dann geändert, weil ich ein Pflichtpraktikum machen musste mit Verwaltungsteil. Und das war in einem ASD in Essen, also in einer Nachbarstadt von Wuppertal. Und das hat mich dann so interessiert und angefixt, die Vielfältigkeit der Aufgaben, die da sind. Damals war es wirklich noch ASD, da war es noch Bundessozialhilfegesetz, noch nicht Hartz IV und so weiter, wo wir auch mit kooperiert haben, hatten auch noch die älteren Menschen mit in Beratung, gar nicht mehr nur so als Jugendhilfedienst, wie das ja heute oft so ist in den Städten, und fand die Ganzheitlichkeit gut, dass wir halt Familien unterstützen konnten mit all ihren Lagen, die da waren. Okay. Viele Kooperationspartner hatten, die es auch sehr bunt und spannend machten. Ja, so das war so der Punkt, wo ich dann gedacht habe, da machst du weiter und bin das weiterhin mit Herz und Seele dabei, sozusagen den Kinder- und Jugendbereich oder Familienbereich im allgemeinen Sozialdienst mit weiterentwickeln zu wollen. Deswegen bin ich auch in die BAG ASD gegangen, weil ich so gemerkt habe, vor Ort gibt es so gewisse Wuppertal-Lichter in den Bergen, das hat aber nichts mit Wuppertal zu tun sozusagen. Wenn man über den Tellerrand oder über den Berg guckt, ist schon mal ganz hilfreich, um eben auch nochmal neue Anregungen zu haben oder auch zu gucken, wo gibt's Dinge, die andere anders machen, um eben nochmal Ansätze zu finden, wie können wir anders auch einen anderen Zugang zu Familien bekommen. Und glaube auch, dass es hilfreich ist, gerade jetzt, wo doch manche Lagen auch schwieriger werden für die allgemeinen Sozialdienste. Ich meine, nehme jetzt mal den Überbegriff, nicht nur den BSD sozusagen. Ist mir wichtig, dass wir die Themen weiter nach vorne bringen und auch die Gesellschaft mitnehmen, informieren, welche wichtige Arbeit wir tun für Familien und Kinder. Und ich glaube, das geht letztendlich nur, wenn wir auch Politik mitnehmen und Entscheider, die letztendlich die Rahmenbedingungen auch setzen für unsere Arbeit, die in den letzten Jahren ja doch auch recht eingegrenzt ist.
Ja, okay. Also ich hätte dich jetzt sonst auch noch gefragt, was dich auch heute noch fasziniert an diesem Job. Das hast du jetzt ja gerade schon eigentlich schon beantwortet. Wenn du vielleicht noch mal so sortieren müsstest, was ist Also wenn du jetzt so zurückguckst auf dein erstes Praktikum und jetzt, was hat sich denn so komplett verändert? Also findest du Teile von diesem, darum bin ich Sozialarbeiter geworden, auch heute noch in deinem Alltag wieder? Oder würdest du sagen, heute ist das echt eine ganz andere Art von Arbeit?
Ich glaube, es hat sich viel verändert. Was sich nicht verändert hat, das, was ich auch jeder Bewerberin und jedem Bewerber hier im Auswahlgespräch sage, der Job ist nie langweilig. Es gibt Langeweile hier nicht. Ich kann versprechen, es bleibt interessant. Man hat immer wieder mit neuen Themen zu tun, also man macht nicht eingeschliffen irgendwas immer wieder. Klar gibt es Punkte, die man auch wiederholen muss, aber die Wirklichkeit ist einfach so bunt und vielfältig, dass sie einfach entsprechend weitergeht und wir immer wieder neue Fragen haben, auf die wir Lösungen finden müssen, wo es eben keine gibt, wo manchmal der Gesetzgeber dann nachzieht, um dann später Lösungen zu entwickeln. Mhm. Erinnere ich mich zum Beispiel dran, als ich angefangen habe, war beim Trennungs- und Scheidungsbereich noch so, dass jedes Elternpaar, was sich getrennt hat, also geschieden wurde, zum Jugendamt musste, sich beraten lassen musste. Und wir mussten eigentlich immer einen Bericht schreiben, wer die elterliche Sorge haben soll. Entweder der Vater oder die Mutter und als Ausnahme beide Eltern. Irgendwann hat die Fachlichkeit sich dahin entwickelt, zu sagen, eigentlich macht Sinn beide Eltern. Inzwischen ist es gesetzlich auch so geregelt. So ein kleiner Punkt vielleicht inhaltlich, wo ich denke, wo sich dann einfach auch so Wirklichkeit weitergestaltet. Und wir mit dabei sind in den Jugendämtern oder nicht nur dabei, sondern teilweise auch vorneweg.
Ja, vorneweg ist überhaupt ein super Baustein, jetzt quasi die Brücke in unser eigentliches Thema, weil, und übrigens, man hört gerade hier in Wuppertal ist auf jeden Fall einiges los, ne? Also so schalldicht sind deine Scheiben hier nicht, also ist tatütatat hier gerade ein bisschen rum, aber so ist das halt. Also, du hast ja nicht nur hier deinen Leitungsjob, sondern du hast ja auch gerade schon gesagt, was dich eigentlich dazu bewegt hat, in die BAG ASD zu gehen. Und das ist ja, ich würde mal sagen, ein kleines, aber sehr, sehr feines Gremium, das sich ja vermehrt, vor allem in den letzten Jahren, im besten Sinne widerständig und auch unbequem in die Politik einmischt. Und eure allerletzte Einmischung ist noch gar nicht so lange her. Da habt ihr euch beteiligt an dem Zwischenruf eben zu dieser Gesetzesänderung, die jetzt auch schon Anfang März ja wirklich beschlossen worden ist. Also es ist die Reform des SGB II. Und wenn jetzt dann alle, SGB II, was ist das nochmal? Also hier geht es wirklich um die Überführung des Bürgergeldes hin zur Grundsicherung. Und vielleicht, um nochmal unsere Zuhörerschaft mit ins Boot zu nehmen. Diese Reform zielt ja darauf ab, dass den Jobcentern jetzt, ich formuliere es mal sachlich, wirksamere Instrumente gegeben werden, um die Mitwirkung der Leistungsbeziehenden stärker einfordern zu können. Also ich finde, da steckt schon so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel auch daraus zu lesen. Und wie gesagt, es gab viel Kritik. Der Bundesverband der Caritas, die AFED, das ist ja in der Tat der Bundesverband der Erziehungshilfe und eben auch von euch. Und ich würde gerne mit dir über diese zwei Hauptkritikpunkte an dieser Überführung vom Bürgergeld zur Grundsicherung sprechen. Euer erster Kritikpunkt war und ist, weil der bleibt ja bestehen, ehrlicherweise, dass eben, wenn also Leistungsbeziehende das dritte Mal nicht zum Jobcenter kommen, es nicht nur zu einer Leistungskürzung, sondern zu einem vollständigen Leistungsentzug kommt. Und damit, sagt ihr, wird eigentlich staatlich eine strukturelle Kindeswohlgefährdung in den Familien erzeugt. Wenn du das vielleicht nochmal unseren Zuhörenden ein bisschen näher ausführen könntest.
Ja. Also letztendlich haben wir ja als Jugendamt den Auftrag, Familien zu unterstützen und nach § 1 eben auch gute Bedingungen zu schaffen, dass Familien gut aufwachsen können. Können natürlich nicht alles als Jugendamt machen, sondern bedienen uns der Systeme, die drumherum sind, wie, ich sage jetzt mal, altherkömmlich Sozialhilfe oder entsprechende soziale Unterstützungssysteme. Ob auch Krankenkassenleistung, Eingliederungshilfen, gibt es da vielfältige. Und sehen das als Unterstützung für die Familien. Und wir haben bisher eigentlich immer, auch schon zu BSHG-Zeiten, also Bundessozialhilfegesetz-Zeiten, ja geguckt, dass Familien einen Zugang haben, dass sie, wenn sie in schwierigen Lagen sind, die Möglichkeit haben, sich um ihre Kinder zu kümmern, sie zu ernähren, sie hinreichend zu versorgen, dass sie eben auch Bildung wahrnehmen können und dergleichen. Und wir können pädagogisch die Familien in der Regel am besten beraten, wenn das Programm Satz sauber trocken, wie ich mal so schön sage, da ist und die Familie sich nicht Sorge machen muss, wie finde ich das hinreichende Essen, die Nahrung für meine Familie, um die sicherzustellen oder Wohnraum und dergleichen. Das sind ja alles Fragen, die heute durchaus auch weiter sehr stark da sind. So, und wir sehen uns da als Unterstützer für die Familien und nicht diejenigen, die sozusagen den verlängerten Arm darstellen sollen, sozusagen, weil ein anderes System Probleme hatten, Zugang zu bekommen. Und wir haben bisher das immer gut hingekriegt, da eben auch Zugänge zu schaffen. Über Freiwilligkeit, das ist uns wichtig im ASD allgemein. Da spreche ich auch jetzt nicht nur für Wuppertal, sondern ich denke, da spreche ich für sehr viele Jugendämter. In der BAG sind wir uns da sehr einig, dass wir eben das schon als Unterstützungsmoment brauchen, um Familien eben in die Lage zu versetzen, sich gut um die Kinder kümmern zu können.
Und ist es nicht auch so, also worüber ich wirklich direkt gestolpert bin, als ich zunächst einmal den Entwurf gelesen habe und jetzt ist es beschlossen worden, weil wenn ja jetzt hier Leistungen erst gekürzt und dann entzogen werden und dann kein Geld, wie du ja gerade schon gesagt hast, mehr in den Familien ist. Und eigentlich soll ja, also ich formuliere es jetzt mal ein bisschen salopp, der erwachsene Mensch, der seiner Meldepflicht nicht nachkommt, bestraft werden. Aber eigentlich trifft dann diese Sanktion ja das Kind in der Familie. Und rein verfassungsrechtlich ist es doch so, dass das Existenzminimum gerade für Kinder ja nicht unterschritten werden darf. Und jetzt haben wir dann eigentlich ja so eine Merkwürdigkeit oder schon eine Absurdität, dass eigentlich ein verfassungsrechtlicher Grundsatz verwaltungsrechtlich konterkariert wird. Oder bin ich auf dem falschen Dampfer?
Ich denke, das kann man so sehen, weil ich meine, letztendlich, wer teilt in der Familie das Geld ein? Das machen ja nicht die Kinder. Selbst wenn die Eltern eine Kürzung haben, wird ja nicht unbedingt das Geld, was für die Kinder gezahlt wird, ob Kindergeld aufstockend oder wie auch immer, von den Kindern verwaltet, sondern natürlich von den Eltern, die es vorher vielleicht nicht geschafft haben, sich so beim Jobcenter zu melden, wie das Jobcenter gerne hätte. Und unsere Erfahrung ist, dass meistens da auch nicht das willentlich gemacht wird, weil man keine Lust hat, dahin zu gehen, sondern ganz oft verschiedene andere Problemlagen dahinter stehen sozusagen, die mit einem Finger drauf zeigen, den Zugang nicht einfacher machen für diese Menschen. In Wuppertal haben wir im Vorfeld schon, bevor das Gesetz kam, versucht, einen Ansatz zu finden, wie können wir eigentlich die Familien, die eben immer wieder in diesen schwierigen Lagen sind, sich finanziell nicht zu versorgen, wie können wir denen eine Möglichkeit bieten? Da sind wir mit Jobcenter zusammen und verschiedenen Fördertöpfen, auch dem Europäischen Sozialfonds, dazu übergegangen und haben eben ein Familiencoaching Plus Projekt aus der Taufe gehoben, sage ich mal, mit dem Jobcenter auch zusammen, wo Familien, die im Leistungsbezug sind, entsprechend nochmal durch Sozialarbeiten unterstützt werden. In diesem Projekt mit Projektträger sind dann eben auch karitative andere Träger, gemeinnützige Träger, die da Personal mit reinstellen. Wir als Stadt koordinieren das und schaffen es eben, erstmal mit Beratung an die Familien heranzukommen, dann, dass sie auch ordnungsgemäß ihre Leistungsgelder beantragen können und sogar über auch Kooperation weiterhin die dann teilweise auch in Jobs zu kriegen, weil wir haben mit IHK und anderen Bereichen eben hier eine gute Kooperation aufbauen können, sodass ich denke, dass so ein Weg viel vielversprechender ist als mit Kürzungen, was letztendlich die Jobcenter-Mitarbeitenden auch nicht gerne machen. Also das muss man einfach sagen, die haben da ja auch Zusatztermine mit, die oft nicht zielführend sind an der Stelle, sodass ich denke, dass der Weg, den wir hier eingeschlagen haben in Wuppertal mit diesem Familiencoaching Plus, wirklich eine gute Möglichkeit wäre, die unterm Strich vermutlich sogar billiger ist.
Wahrscheinlich, ne? Aber apropos Coaching, ne? Also da kann man sich wieder fragen, warum sind denn dann eigentlich schon so Modellprojekte, die ja eigentlich jetzt ja hier in Wuppertal auch schon wirklich länger laufen, ne? Die sogar europäisch gefördert werden, informieren die sich nicht? Also ich meine, gucken die mal nicht nach Best Practice, um zu schauen, ach, so kann man das übrigens machen. Jetzt machen wir Familiencoaching Plus eben nicht nur in Wuppertal, sondern im ganzen Bundesgebiet. Hätte man ja eigentlich mal drüber nachdenken können.
Das wäre gut. Ich weiß, es gibt dazu auch einen Austausch, teilweise auch irgendwo in Berlin. Ich bin jetzt nicht selber Träger dieses Projekts, sondern wir vom BSD arbeiten da halt sehr eng mit zusammen. Und ich kann nur sagen, wir können immer wieder auf Familien, wo wir halt feststellen oder wo Bedarfe an uns herangetragen werden, eigentlich wegen kindeswohlgefährdender Dinge, beziehungsweise wo Kinder nicht gut versorgt sind, da unterstützt uns das ganz gut, dass einfach zumindest die Sicherung da stattfinden kann und wir dann eben pädagogisch weiterarbeiten können, wenn es noch erzieherische Fragen gibt an der Stelle. Von daher wäre das aus meiner Sicht möglich gewesen, das zu kennen. Oder ich denke, es kennt in Berlin auch. Es ist ja auch letztendlich gefördertes Projekt. Aber es gibt da anscheinend einen anderen Wind zurzeit, der den Kindern da gerade ins Gesicht bläst, aus meiner Sicht.
Ja. Jetzt hast du ja gerade schon selber schon darauf aufmerksam gemacht, ne, da wo es um Kindeswohlgefährdung geht. Das ist ja dann auch wirklich euer zweiter und finde ich auch ganz wichtiger Kritikpunkt, weil neben dieses Existenzminimum ist gefährdet, also quasi staatlich herbeigeführte Gefährdung, ist euer zweiter Kritikpunkt, dass eben ja nicht nur diese Leistung gestrichen werden soll, sondern die Jobcenter sollen also bei dem dritten Mal nicht erscheinen, jetzt eine Kindeswohlgefährdungsmeldung an die Jugendämter absetzen. Und auch hier kann man sich jetzt erst einmal fragen oder erst mal sehr wundern, weil normalerweise geht ja eine 8a-Meldung, eine fundierte Gefährdungseinschätzung voraus. Und wenn die dann also fachlich eingeschätzt worden ist und man die Kindeswohlgefährdung nicht ausschließen kann, dann wird das Jugendamt eingeschaltet. Und hier haben wir ja jetzt so eine Art Automatismus. Also ein Elternteil oder die Eltern wirken nicht mit, also indem sie halt das dritte, also auf den ersten Blick wirken sie nicht mit, kommen das dritte Mal hintereinander nicht zum Jobcenter, so und zack, wird jetzt eine 8a-Meldung ausgelöst. Also für mich klingt das ein bisschen so, wie dass jetzt ihr als Jugendamt so eine Art verlängerter Kontrollarm des Jobcenters werden sollt ab Juli. Sehe ich das richtig?
So sehen wir das auch. Also das wäre jetzt eine sehr kurze Antwort darauf an der Stelle. Habe ich auch gerade eingangs schon gesagt, dass wir jetzt nicht der verlängerte Arm sozusagen vom Jobcenter da sein wollen. Ganz im Gegenteil, wollen wir mit denen kooperieren und zusammenarbeiten im Sinne der Familien. Und wir brauchen halt als ASDen die Möglichkeit, auch Bedingungen zu schaffen. Und hier schafft der Staat oder das Jobcenter dann eine kindeswohlgefährdende Situation, wo wir es eigentlich andersrum bisher gehabt haben, dass wir gesagt haben, wenn irgendwo eine Notlage ist, gucken wir gemeinsam, wie können wir der sozusagen begegnen oder abhelfen dieser Notlage, um die Versorgung sicherzustellen und die Familie in die Lage zu versetzen, dass sie eben sich gut um die Kinder kümmern kann und die Kinder entsprechend Ernährung haben und so weiter. Und das ist hier dann so, dass wir als verlängerter Arm da eingesetzt werden sollen. Es ist ja auch so, dass in der Öffentlichkeit die Jugendämter oder die ASDen ja auch immer wieder sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Die einen nehmen es als Unterstützung wahr, so wie wir uns auch sehen. Ja. Und die anderen als Begrenzung. Klar haben wir den Kinderschutzauftrag. Wir haben auch den Teil der Begrenzung im Doppelmandatssinne. Ist mir immer sehr wichtig, auch das sehr klar zu haben. Aber für mich halt, wenn es um Kinderschutz geht und keine andere Abhilfe möglich ist und nicht, dass wir sozusagen letztendlich mit noch dafür sorgen, dass vielleicht eine Kinderschutzsituation entsteht. Und ich sag mal so, wenn man jetzt das ein bisschen überspitzt, manchmal geht es darüber ja nur, die Eltern nicht es hinkriegen, zum Jobcenter zu gehen, keine Leistung weiter gewährt wird, weil es steht auch nicht im Gesetz, dass wenn wir sagen, jetzt muss aber gezahlt werden, dass dann gezahlt wird. Das hätte man ja auch reinschreiben können, dann wäre es ein leichterer Zugang gewesen, auch noch nicht richtiger geworden, aber wir hätten dann nicht so den Stress in der Form, dass wir die Ernährung sicherstellen können für die Kinder. Und im Zweifel sollen wir jetzt Kinder in Obhut nehmen, weil die keine Jobcenterleistung in Anspruch nehmen.
Ja, es ist total.
Also ich sage, ne, wenn man mal zu Ende denkt, ne, Familiengericht einschalten. Ich bin mal gespannt, wie Familiengerichte entscheiden. Ja. Wir haben auch schon andere Gesetze gehabt, die anders ausgegangen sind. Ich sage nur mal, der Bereich der Vorsorgeuntersuchung oder so war ja auch so gedacht. Und das ist dann teilweise auch anders gelaufen hinterher in der praktischen Rechtsprechung, als der Gesetzgeber sich das so gedacht hatte.
Also ich finde, was man ja hier auch leider so gar nicht von der Hand weisen kann, ist so eine totale Ungleichbehandlung von Familien in sowieso schon prekären Lebenslagen, oder ich formuliere es mal anders. Also jetzt hast du als Familie mit sowieso wenig Geld, wenn du dann nicht dreimal kommst, auch noch einen staatlichen Eingriff in dein Elternrecht. Also das finde ich ist so, also ne, die elterliche Sorge kann jetzt dadurch eingeschränkt werden, dass man einfach nicht beim Jobcenter mitgewirkt hat. Und ich finde, damit haben ja jetzt Familien in prekären Lebenslagen so eine Art anderes Damoklesschwert über sich, was jetzt Familien, ich sag mal, mit einem Einkommen gar nicht haben. Also das ist doch total unfair. Ich meine, das, wo ich denke, ne, eigentlich haben wir doch eine andere Idee in Deutschland, von wie wir Menschen gleich behandeln wollen.
Das sehe ich auch so. Also es ist ein Grundrechtseingriff an der Stelle. Den finde ich im Sinne von Kinderschutz, der uns halt schon länger obliegt im Jugendamt, auch richtig. Aber im Sinne jetzt der Versorgung, da sozusagen staatlich das noch zu unterstützen, dass Eltern an den Rand kommen oder Kinder vielmehr. Eltern sind ja selber für sich als Erwachsene zuständig. Aber dass Kinder dadurch nochmal in schwierigere Situationen versetzt werden, wo vielleicht auch nochmal mehr mit dem Finger auf sie gezeigt wird, finde ich nicht richtig. Und konterkariert das Ganze. Ja, da sieht man mal wieder, Kinder haben nicht bei uns die Grundrechte. Kindergrundrechte, das ist natürlich ein Thema, was letztendlich ja auch bei solchen Themen immer wieder mitschwingt, wo man sagt, ja, eigentlich braucht ja keiner extra die Rechte, aber ich denke, das ist ein Thema, was da nochmal mit deutlich wird.
Ja, und selbst, also ne, du ziehst jetzt darauf ab, dass wir immer noch nicht die Kinderrechte im Grundgesetz haben, ne, sind es natürlich, ne, also ja, sollte dringend passieren, aber selbst, ne? Also wir haben sie ja nicht, ne? Aber was wir haben, ist die UN-Kinderrechtskonvention und das seit Jahrzehnten, also 92, noch unter Kohl ist sie ja durchaus ratifiziert worden. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass jetzt auch, ich sag mal, unsere Regierung ab und zu vergisst, und da sitzen ja eigentlich genug Juristinnen mit im Boot, dass die UN-KRK ja nicht verhandelbar ist. Ja, das ist ja kein Schönwettergesetz, sondern es ist im Rang eines normalen Bundesgesetzes. Also das SGB VIII ist nicht verhandelbar, das Strafgesetzbuch ist nicht verhandelbar, das BGB ist nicht verhandelbar, aber irgendwie ja doch die UNKRK, weil was wir jetzt im Prinzip haben, ist, ich habe extra nochmal nachgeguckt, der Wortlaut von Artikel 3 ist ja, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes der Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Also, sorry, scheint ja irgendwie nicht so ganz geklappt zu haben, weil dann hätte man doch diese Überführung vom Bürgergeld zur Grundsicherung anders bauen müssen, oder?
Ja, ich denke eher im Sinne von Familiencoaching Plus hätte man es machen sollen oder müssen an der Stelle, dass man dem Jobcentern da eben auch Möglichkeiten an die Hand gibt, sozusagen, wie können wir nochmal anders Zugang zu den Familien bekommen, die eben Schwierigkeiten haben, sich auf diese Verwaltungsformen so einzulassen, die wir hier haben an der Stelle. Und das wird ja nicht einfacher, auch mit der Digitalisierung für die Menschen, die da vielleicht auch abgehängt sind an der Stelle, da einen Zugang zu bekommen. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten der Barrieren, die da sind, sei es das Migrationshintergrund mit vorliegt, das ist zum Beispiel bei unserem Familiencoaching Plus auch mit einer engen Verzahnung bei uns mit dem Bereich Zuwanderung und Integration, um wirklich Zugänge zu schaffen, bis hin zu Sprachkursen und so weiter, dass wir wirklich weiterkommen, um die Familien in der Gesellschaft zu integrieren und den Kindern damit eben auch ein Sprungbrett zu geben, dass sie nicht selber in so einer Lage dann weiter verharren wie ihre Familien, wo sie herkommen.
Also was mir jetzt bekannt ist, das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie du das jetzt oder ihr jetzt auch als BAG ASD, wie ihr das erlebt habt. Also es gab ja jetzt, ich sag mal, von den Verbänden jetzt im Bereich Jugendhilfe durchaus viel Kritik und auch Widerstand, der trotzdem nicht wirklich also umgesetzt worden ist oder zu einer Veränderung des Gesetzes geführt hat. Habt ihr denn auch mitbekommen, dass von den Jobcentern selber Widerstand kam? Weil vielleicht sind die ja auch nicht glücklich, mit dieser Rolle jetzt zu streichen und jetzt auch noch das Jugendamt einzuschalten?
Übergeordnet habe ich es jetzt nicht mitbekommen. Ich habe es in Wuppertal mitbekommen von leitenden Mitarbeitenden, die, mit denen ich natürlicher Kontakt habe, dass sie da durchaus auch ihre Skepsis dran haben, wie weit das so hilfreich ist, zumal sie ja auch eingebunden sind bei uns in dem anderen Projekt und eben da auch sehen, dass es funktioniert und wir eben nicht noch wieder hochstaatlich irgendwo überbordend auftreten müssen, sondern dass Zugänge schaffen eigentlich der Weg der Wahl wäre, um das, was beschrieben ist, was erreicht werden soll, auch zu erreichen. Und ich denke, so wird man es eher nicht erreichen.
Ja, ich habe mich auch gefragt, also letztendlich die Befugnis, ne, dass ja auch das Jobcenter, wenn es sich Sorgen um ein Kind an einer Familie macht, das war ja vorher auch schon gegeben. Ne? Also ne, das war ja, ist ja jetzt nichts Neues in dem Sinne, sondern es ist ja jetzt eher eine Informationsaufforderung, ne? Also was ja nochmal was anderes ist als eine Befugnis. Und also wo ich gedacht habe, irgendwie ist vielleicht die Kinderschutzgrundidee auf Bundesebene nicht bekannt.
Ich würde mal sagen, nachschulbar.
Dann bräuchten die so eine Art Coaching auf jeden Fall.
Würden wir den gerne anbieten von der BAG.
Fände ich ganz hervorragend.
Haben wir ja schon mal versucht mit dem Kinderschutzgipfel.
Ja, also das Angebot ist ja leider auch eher weniger angenommen worden.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ich glaube, wir müssen dazu wieder übergehen, dass wir gucken, Zugänge zu bekommen, dass wir Partizipation tatsächlich leben. Das heißt, dass Familien eingebunden werden in Entscheidungen, die da sind. die Frage, über die wir uns heute hier ausgetauscht haben, natürlich in einer anderen Form nochmal zu klären, dass wirklich mehr Unterstützungsrahmen da ist. Aber auch wir im ASD benötigen mehr Handwerkzeug wieder, um Hilfen anbieten zu können, die wir gerade teilweise nicht anbieten können, weil einfach ja viele Bedarfe da sind, die wir nicht decken können, sei es im stationären Bereich oder auch in anderen Bereichen, weil es einfach sehr herausfordernd ist, in der Gesellschaft sozusagen, wie wir gerade aufgestellt sind, mit Individualisierung, teilweise mit Gewalt, mit psychischen Problematiken, also so die Schnittstellen auch zum Gesundheitssystem, Psychiatrie, ist, denke ich, noch einiges zu tun. Ich mache so einen kleinen Hinweis mal auf die Gesetzesänderung, die ja gerade im SGB 8 ansteht. Die macht mir an einigen Stellen Hoffnung, an anderen Stellen aber auch ein bisschen Sorgen, dass eben der inklusive Kinderschutz im Sinne von auch Hilfe, inklusive Kinderhilfe und Jugendhilfe, eben jetzt wohl in NRW und Bayern vermutlich nicht so kommen wird, weil es eine Öffnungsklausel gibt. Das finde ich sehr schwierig, weil da an den Schnittstellen die Problematik hoch ist, die ASD massiv belastet. Aber noch viel schwieriger, glaube ich, für die Klienten ist, für die Kinder und Jugendlichen, für die wir Lösungen suchen müssen. Und da würde ich mehr ein gemeinsames Wir wünschen und nicht, dass man gegeneinander da arbeitet. Und ich glaube, nur so kommen wir weiter im Kinderschutz dann auch, wenn wir eben die Entwicklung und die Hilfe auch mit gemeinsam abstimmen können.
Also dass im Prinzip wieder Hilfe auch mehr vom Kind und von den Familien aus gedacht wird.
Ja.
Gut, wir bauen einfach jetzt mal eine kinderfreundliche Gesellschaft mit einer kinderfreundlichen Politik auf. Okay, also Coaching für die Gesetzgebenden oder an Gesetzgebungsverfahren Beteiligten. Ich bin auch gespannt, weil ganz ehrlich, man könnte ja jetzt auch noch eine Verfassungsbeschwerde eigentlich irgendwie mal losschicken. Ne? Also gerade in Bezug auf Existenzminimum, ne, was möglicherweise unterwandert wird. Also vielleicht kommt ja auch noch irgendjemand auf diese Idee und dann schauen wir uns vielleicht nochmal die SGB II Reform noch mal neu an.
Dann Retrospektiv.
Ne? Retrospektiv, genau, das wäre doch auch. Aber dann bitte hier auch vielleicht zu einer anderen Jahreszeit. Dann gucke ich noch mal auf diesen Kirchturm da hinten ein bisschen anders.
Mit grünem Hügel dahinter.
Mit grünem Hügel. Ja. Ja, Bernhard Redeker, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, was ja heutzutage gerade im Jugendamt so alles andere als selbstverständlich ist, dass du überhaupt mit mir beziehungsweise jetzt mit dem Kinderschutz-Podcast geredet hast. Und allen Zuhörenden danke, dass sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.